Hi Leute, mein Name ist Shinne Sidiaki, euer Podcast-Host des Vertrauens von eurem Podcast des Vertrauens, Hashtag IMAGAI People of Tech. Heute hatte ich Marion Legler an meinem Podcast, Head of Decision Science and AI bei Bayer und vor allem eine absolute Macherin. Sie hat uns nicht nur Eindrücke in das Unternehmen Bayer gegeben und wie KI in der Pharmazieindustrie angewendet wird, sondern vor allem unheimlich inspirierende Sachen gesagt, wie sie in ihrem Weg aufgehalten wurde und was sie für ein Mindset entwickeln musste, um sich durchzusetzen. Hört einfach rein, das war eine unheimlich inspirierende Podcast-Folge. Viel Spaß!
Hi, willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und wir starten mal direkt mit einer sehr direkten Frage. Mhm. Seit wann kennst du den Begriff oder kannst du den Begriff KI erklären?
Ich hätte gesagt, seit 2017, als ich mich begonnen habe, damit auseinanderzusetzen, als ich meine Karriere als Data Scientist begonnen habe.
Oh, sehr, sehr cool. Und was ist deine aktuelle Berufsbezeichnung?
Ich bin heute Global Head of Decision Science and AI bei Bayer Pharma, was letztendlich bedeutet, dass ich eine Organisation leite von circa 50 Leuten, das sind Data Scientists und AI Engineers, um letztendlich dafür zu sorgen, dass sie bei Bayer die richtige Umgebung haben, um letztendlich ihre Skills richtig gut entfalten zu können und AI-Solutions für Bayer zu entwickeln und für die Patienten, die unsere Medikamente bekommen.
Und was hast du ursprünglich gelernt?
Ursprünglich habe ich im Bereich Volkswirtschaftslehre promoviert, worüber sich heutzutage immer noch viele, speziell Leute mit IT-Background, immer wieder wundern. Ich komme aber aus einer Familie mit IT-Background, also meine beiden Eltern haben IT-Background, mein ältester Bruder hat einen IT-Background. Und speziell deswegen bin ich diese Frage sehr gewohnt. Ich sage immer, kommend aus der Volkswirtschaftslehre war es für mich immer die Faszination der VWL, die Welt modellhaft darzustellen. Und deswegen war für mich eigentlich der Eintritt dann in den Bereich AI und Data Science für mich ganz logisch, während ich manchmal sogar dann an sozusagen die IT-Seite eher zurückgebe. Da ist man eher an Systemen und an der Programmierung selbst interessiert, während das Modellhafte oft als Zweitinteresse dann erst reinkommt. Genau.
Ich wollte nämlich auch gerade fragen, wann du zum Thema KI kamst. War das geplant oder Zufall? Hat sich das ergeben? Wie war das?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich damals 23 eben noch hätte ich jetzt den Begriff KI oder Data Science, der kam ja auch erst so ein bisschen später auf, erklären hätte können, weil das ja auch deine Frage vorhin war. Aber für mich war eigentlich klar, schon im Rahmen spätestens des Studiums, dass ich es einfach liebe, Daten zu analysieren. Na, da hätte man jetzt erstmal von Statistik und Ähnlichem gesprochen und dann erst später von Data Science und KI sozusagen in der technischen Weiterentwicklung des Ganzen auch. Aber die Analyse von Daten war für mich eigentlich schon mit Studium, aber auch schon, habe halt auch Mathe geliebt in der Schule. Also es ging immer schon irgendwie so ein bisschen in diese Richtung, ohne es, glaube ich, gut benennen zu können.
Und welche Stationen waren da besonders wichtig für dich?
In meiner gesamten Karriere oder in der Entwicklung? In der Karriere war auf jeden Fall mein PhD, glaube ich, sehr, sehr wichtig, den ich übrigens in Bremen gemacht habe.
Wie toll!
Weil es mir einfach die Möglichkeit gegeben hat, in einem Bereich richtig tief reinzugehen, weil ich wirklich die Gelegenheit hatte, mich methodisch auszuprobieren, mir selbst Methoden zu überlegen, über die jetzt vorher noch niemand nachgedacht hat. Und das war ein starker Entwicklungsschritt bei mir in diese Richtung. Am Ende des PhDs habe ich festgestellt, jetzt bin ich in einer Methode so tief drinnen, da will ich eigentlich wieder raus und wieder breiter werden. Deswegen habe ich dann gewechselt, eben als dann auch der Term aufkam, Data Scientist, zum Deloitte Analytics Institute. Und das war damals eine Organisation von circa 120 Leuten, Data Scientist, AI Engineers, Data Engineers, sehr divers, also alles, was es eigentlich braucht, um eine gute AI-Solution zu entwickeln. Und das war damals für mich so eine tolle Umgebung, sowohl menschlich als auch einfach in der Kombination der unterschiedlichen Skills, die es eigentlich braucht, um AI-Lösungen zu entwickeln, dass das für mich sehr, sehr inspirierend war. Und viele dieser Leute sind auch heute noch Freunde von mir. Also das war einfach so die Kombination aus Inhalt und Menschlichem, etwas, was ganz, ganz toll war und mich auf meinen weiteren Weg dann sehr inspiriert hat.
Sehr, sehr cool. Und welche Fähigkeiten würdest du sagen, sind besonders wichtig für deinen Beruf?
Die Übersetzung zwischen technischen und letztendlich der Anwendung. Ne? Sehr viele Leute haben einfach eine große Skepsis gegenüber KI, weil sie nicht richtig verstehen, was eigentlich dahinter passiert. Die Skepsis ist so groß, dass sie sich auch gar nicht damit auseinandersetzen und dadurch auch gar nicht merken, dass das jetzt alles gar kein Hokuspokus ist, ja, sondern dass man sich das alles schon immer auch irgendwie gut erklären kann, herleiten kann, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Also da diese Skepsis einerseits wegzunehmen, um die Leute einfach bereit zu machen für das Thema KI. Aber eben noch, so wie ich eigentlich vorhin begonnen habe, diese Übersetzung, jemand hat zum Beispiel einen Businessprozess und möchte den mit KI unterstützen oder den Businessprozess idealerweise sogar neu denken und mit KI unterstützen. Da denkt ein Data Scientist sehr, sehr technisch und der Business User denkt sehr, sehr businesszentriert und dadurch dazwischen ist so eine Brücke. Und das ist, glaube ich, einer meiner wichtigsten Skills, genau diese Brücke zu schlagen zwischen den beiden Bereichen.
Und mit wem arbeitest du so generell zusammen? Sind das ausschließlich Data Scientists oder sind da auch Menschen, die nicht aus dem Tech-Bereich kommen?
Na, genau dadurch, dass ich diese Brücke schlage, arbeite ich sowohl mit den einen als auch mit den anderen. Und ich glaube, das ist auch für die Zukunft ein ganz, ganz wichtiger Skill, den wir uns alle gut merken sollten.
Sehr, sehr cool. Und an welchen konkreten KI-Lösungen arbeitet ihr so?
Bayer arbeitet an KI-Lösungen eigentlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Pharma. Was bedeutet das? Sowohl im Drug-Innovation-Bereich, ne, also wenn man versucht, neue Medikamente zu entwickeln, was bindet eigentlich im Körper, ne, wodurch wird eigentlich ein Wirkungsmechanismus ausgelöst? Aber auch, dass wir Dokumentenerstellung unterstützen, wenn du daran denkst, wenn beispielsweise neue Medikamente approved werden müssen, zugelassen werden müssen durch die FDA oder durch die EMA, da müssen es natürlich sehr viele Dokumente erstellt werden oder klinische Studien nicht nur durchgeführt werden, sondern auch verschriftlicht werden. Aber auch bis hin zur eher klassischeren Marketing-Themen, die wir natürlich auch unterstützen, wenn wir einen neuen Produktlaunch haben, wenn ein neues Medikament auf den Markt kommt. Was ist eigentlich die beste Zielgruppe an Ärzten? Wo beginnt man am besten? Wer ist offener für Innovationen, sage ich jetzt mal, auch solche Lösungen. Aber auch bis hin zur Radiologie als Beispiel. Ne? Also Bayer hat auch einen Radiologiebereich, wo man viele Röntgenscans oder CT-Scans und Ähnliches hat, um dort beispielsweise schon Tumore zu entdecken, also sozusagen auch diagnostisch unterstützend zu arbeiten, aber auch im Produktionsbereich. Wenn du daran denkst, dass ja auch die Pharma ja nicht nur forschend ist, sondern auch produzierend mit vielen Maschinen dahinter, dann sind da natürlich auch viele Prozesse, die durch KI unterstützt werden können.
Du hast vorhin schon über die Brücke gesprochen, Tech zu übersetzen. Ja. Meine nächste Frage war jetzt, welche Rolle spielen Soft Skills wie Teamfähigkeit und Kommunikation in dem Bereich?
Ja, unglaublich. Also sind unglaublich wichtig. Warum alleine schon? Viele Leute, die sich noch nicht sehr stark mit KI beschäftigen, denken immer noch, dass es diesen einen Data Scientist braucht und der kann mir alles machen. KI ist aber schon sehr viel vielfältiger und tiefschichtiger, weswegen es eigentlich schon innerhalb der KI unterschiedliche Experten braucht. Diese Experten müssen wiederum miteinander zusammenarbeiten und entsprechend die Soft Skills mitbringen, die auch bedeuten, ich muss aufeinander zugehen, denn ich kann nicht alles alleine schaffen, ich brauche auch deine Hilfe. Und deswegen ist das extrem wichtig und das ist auch so ein Mindset-Change, für den ich sehr stehe, dass die Leute begreifen, dass es eben nicht nur einen guten Data Scientist braucht, sondern innerhalb der KI einfach schon sehr viele unterschiedliche Skillsets notwendig sind, damit man wirklich eine funktionierende Lösung erstellen kann.
Wie viel seid ihr so in einem Team oder in deinem Team konkret?
In meinem Team sind es circa 50 Leute.
Oh, genau. Krass. Und wie würdest du das schätzen, wie viele, ich sage, ich unterscheide das jetzt mal zwischen Techies und Leute, die nicht im Tech-Bereich arbeiten, wie würdest du das da so?
Das sind alle 50 sind Techies.
Ah,
genau. Und wir arbeiten letztendlich so als Center of Competence. Wir gehen dann zu den anderen und helfen ihnen, die Lösungen zu entwickeln. Oft auch mit, dass sozusagen die Business-Seite auch ihre Data Scientists hat, was total wichtig ist, weil wenn du jetzt an R&D und daran denkst, wie so ein Wirkungsmechanismus eines Medikaments im Körper passiert, das ist natürlich etwas, das weiß nicht jeder. Ja? Also da braucht es Data Scientists, die spezialisiert sind darauf, dass sie Data Science verstehen, plus diesen Drug Innovation Prozess, plus auf unserer Seite dann, was wir mitbringen, den spezialisierten KI-Bereich. Weil wenn du beispielsweise sagst, um beispielsweise Gensequenzen zu analysieren, brauchst du letztendlich Technologien aus einem bestimmten Bereich der KI, Natural Language Processing, was ja heute auch gut verstanden wird. Und das bringen wir sozusagen ergänzend dazu. Das heißt, ein Data Scientist mit R&D-Background und ein Data Scientist mit einem speziellen KI-Fokus kommen zusammen und können da gemeinsam die besten Lösungen erstellen.
Verstehe. Würdest du sagen, dass KI immer wichtiger wird in der Medizin beziehungsweise auch in der Pharmaindustrie?
Auf jeden Fall. Als ganz simples Beispiel. Es dauert heute noch sehr, sehr lang, bis man ein Medikament auf den Markt bringen kann. Na, rund 12 Jahre zwischen dem ersten sozusagen Ausprobieren bis hin zum Produktlaunch, weil einfach sehr viel noch im Drug Innovation Bereich gerade mit Trial and Error passiert, aber natürlich auch die ganzen regulatorischen Anforderungen, was ich vorher gemeint habe, mit Dokumente erstellen, aber auch, wenn du daran denkst, wenn wir klinische Studien machen, wo finden wir die richtigen Patienten? Die müssen wir rekrutieren. Und da sind ganz viele, sage ich jetzt mal, Bottlenecks, wo es einfach immer wieder, okay, jetzt dauert es mir nochmal ganz lang, bis wir vorankommen. Und diesen Prozess zu beschleunigen, das ist natürlich hilfreich für die Patienten und Patientinnen, die auf unsere Medikamente angewiesen sind. Und je eher wir diesen Prozess beschleunigen können, desto früher können wir den Patienten und Patientinnen auch helfen.
Total. Siehst du da eher Risiken oder Chancen an der ganzen Entwicklung? Denn vor allem, wenn wir uns im medizinischen Bereich aufhalten, ist es ja schwierig, alles einer KI zu überlassen. Findest oder denkst du, dass man da irgendwann hinkommt? Oder denkst du, dass it always takes a human?
Ich glaube, im medizinischen Bereich wird es immer einen Menschen auch brauchen, alleine schon für das Thema Empathie, sage ich jetzt mal, solche Themen. Aber es wird sich natürlich es wird sich beschleunigen und ich glaube, wir sind aber noch nicht an dem Punkt, in dem wir sagen, wir haben eh viel zu viele Ärzte oder so, sondern es ist ja eigentlich, der medizinische Bereich ist ja oft immer noch ein Bottleneck, wo man sagt, Total. Okay, ich würde gerne schneller, ich würde gerne noch intensiver behandelt werden. Je mehr Effizienzen wir da reinbringen können, indem wir Ärzten und Ärztinnen mehr noch unter die Arme greifen können, desto besser. Chancen und Risiken hat man mit jeder Erfindung. Es ist immer eine Frage dessen, wie gut kann ich es balancieren. Ne? Also auch ein Auto hat Chancen und Risiken, sage ich jetzt mal. Ne? Also auch mit dem Auto kann ich Schlechtes tun, so wie mit vielen anderen Erfindungen. Ich muss es halt schaffen, es entsprechend zu regulieren und die Menschen auf diesem Weg in der Implementierung auch mitzunehmen, damit das Schlechte, was man mit jeder Sache anfangen kann, in Grenzen gehalten wird. Ne? Man kann es nie ganz ausschließen, was man ja auch bei Kriegen und allem Möglichen irgendwie sieht. Ne?
Total. Was würdest du sagen, war bis jetzt so dein größter Fehler in Bezug auf KI?
Oh. Mir fallen nur eher, weiß ich nicht, Themen ein, die ich bestimmt in meiner Karriere irgendwie besser machen hätte können, im Sinne von, ich bin jetzt in einer Position, die auch viel Konzernpolitik beinhaltet und ich glaube, da ist mir im Nachhinein immer schlauer, ob man jemanden besser auf die Art oder auf eine andere Art überzeugen hätte können oder wo man besser werden hätte können, aber das ist jetzt kein bestimmter KI-Fehler.
Nein, ist auch eine Antwort. Kein Fehler ist auch eine Antwort.
Ah ja, kein Fehler, wer macht schon keine Fehler?
Aber in Bezug auf KI ist es ja schon legitim, wenn man dann sagt, dass man da vielleicht noch keine Fehler einfach hat.
Ja, mir fällt doch was ein.
Okay.
Ein Beispiel. Und zwar sprechen wir immer darüber, dass es den Human in the Loop braucht. Ja, dass wir haben ein KI-System entwickelt, in dem die KI erstmal einen Vorschlag macht und dann hat man so nach dem Vier-Augen-Prinzip, wir sagen mal, die KI sind die ersten zwei Augen und dann schaut noch ein Mensch drüber und sagt, ist das wirklich okay, was die KI da vorgeschlagen hat? Stellt sich heraus, das ist nicht wirklich ein gutes Safety-Net unbedingt. Jeder denkt so, ja, wenn ich den Human in the Loop habe, dann kann doch eigentlich nichts passieren. So ist das aber nicht, denn wenn der Mensch sehr viel Vertrauen in die KI entwickelt, beispielsweise, stell dir mal vor, du arbeitest jeden Tag damit, dass dir die KI Vorschläge gibt, und du musst sagen, ja oder nein. Und dann mal ein Jahr lang passiert nichts und du kannst eigentlich überall immer ja sagen und ja klicken und alles durchrouten, dann fällt es dir vielleicht an Tag 366 plötzlich nicht auf, wenn die KI dann doch was mal was Falsches wiedergibt, aus irgendeinem Grund. Ne? Bei uns war es in dem Fall, dass ich plötzlich der Typ der Daten, jetzt mal ganz simpel gesprochen als Beispiel, bis jetzt sind immer englische Terme reingekommen, plötzlich wurde auf deutscher Sprache, wurden Terme eingespielt. Das hatte man davor noch nicht, damit hat man auch nie gerechnet, dass das passieren würde. Und der Mensch in der Loop hatte aber der KI schon so sehr vertraut, dass er trotzdem weiter immer auf Akzeptieren geklickt hat. Und das ist schon ein Fehler, wo ich sage, okay, das haben wir nicht mitgedacht eigentlich. Wir haben uns immer gedacht, ja, wir haben ja den Human in the Loop, das ist ja unser Safety Net. Und das zeigt eigentlich, dass wir selbst das sehr stark hinterfragen müssen und vielleicht wiederum, und da ist natürlich die Frage, wo setzen wir auch die Grenze, nicht nur die KI kontrollieren müssen, sondern auch vielleicht mit KI auch die Menschen kontrollieren müssen, ob sie eigentlich ihre Arbeit noch entsprechend gut machen. Also das ist natürlich so ein Border Case, den man sich auch angucken muss. Inwiefern ist das okay? Wo muss das auch seine Grenze haben? Aber das war für uns auf jeden Fall ein Learning, dass man sagt, okay, wir müssen in so ein System nicht sagen, okay, solange der Human in the Loop involviert ist, ist alles gut, sondern auch weiterdenken und sagen, auch der Human in the Loop kann wiederum Fehler machen. Total. Und das würde ich schon sagen, dass das durchaus ein Fehler gewesen ist.
Und das Gleiche haben wir ja auch mit Menschen. Wenn ich einem Menschen jahrelang vertraut habe, dann aber dann mal einmal das Vertrauen missbraucht wird, dann erwartet man das ja genauso wenig.
Genau.
Das ist ja auch total menschlich. Du, erklär mir doch mal einen Begriff, der für dich sehr, sehr wichtig ist, vor allem in Bezug auf KI in der Pharmaindustrie, den ich aber 100% nicht kenne. Also irgendein Fachbegriff, den du vielleicht täglich benutzt, regelmäßig benutzt, den du mal so erklären kannst. Lehrer-like.
Oh je. Ich habe mir doch überlegt, ich hätte dich vorher doch fragen sollen, welche Fragen du stellen musst. MCP ist vielleicht etwas, was jetzt, jetzt ein ganz wichtiger Term, das ist das Model Context Protocol. Und zwar geht es da darum, dass man letztendlich zwischen oder für Agenten Schnittstellen baut. Und es wird oft mit dem USB-C-Stecker verglichen. Überleg mal, früher musstest du vor wenigen Jahren musstest du immer unterschiedliche Ladekabel mitnehmen. Ja? Und das wurde heute mit dem USB-C-Standard einfach gelöst. Und ähnlich ist das Model Context Protocol, in dem du sagst, damit du letztendlich in Zukunft Agenten gut implementieren kannst, gibt es jetzt einfach einen Standard. Und jeder muss das letztendlich oder idealerweise programmiert das genau so, dass das an diesen Standard herangeht. Und dadurch können die Agenten dann in Zukunft leichter mit den unterschiedlichen Systemen interagieren. Und das ist ein ganz wichtiger Begriff aktuell, den man sich auf jeden Fall auch für die Zukunft merken kann.
Richtig gut erklärt.
Ja, danke. Aber lies nochmal nach und gib mir dann das Feedback wieder.
Aber bis jetzt, es ist sehr schlüssig. Doch. Schüler denken bei KI vor allem an ChatGPT. Welcher Use Case von KI abseits von Gen AI ist dein Liebster?
Ich würde sagen, Patientenidentifikation. Ja, wenn du dir überlegst, dass du beispielsweise du möchtest gewisse Patienten identifizieren. Kann unterschiedliche Gründe haben. Kann sein, weil du einfach mehr über eine gewisse Population erfahren möchtest, na, und jetzt plötzlich wissen möchtest, welche Patienten haben genau diese und jene Charakteristik. um basierend auf dieser Population ein neues Medikament beispielsweise zu entwickeln. Kann aber auch sein, weil du versuchst, Leute zu identifizieren für eine klinische Studie. Also es kann ganz viele Gründe geben, warum ich Patientendaten analysieren möchte. Und das sind oft noch strukturierte Daten. Na, sagen wir mal, du hast ein paar Diagnosedaten, die schon kategorisiert sind, also sozusagen von einem Freitext bereits schon oft, gerade wenn wir die Datenbasen noch heutzutage anschauen, oft schon in sozusagen Ontologien überführt wurden, wo man Dinge wie Blutdruck, also so oft numerische, strukturierte Tabellen. Also du hast Tabellen und jede Zeile ist ein Patient. Das ist jetzt kein Large Language Model, das man darauf jetzt verwendet, sondern das ist noch mehr die strukturierte Datenanalyse, die aber auch sehr, sehr komplex ist. Ne? Also Clustering kann man da beispielsweise anwenden, dass ich sage, okay, ich habe 1 Million Patienten und sehe ich gewisse Patientensubpopulationen. Ne? Und das hat nichts mit ChatGPT zu tun, sondern ist mehr noch die klassische algorithmische AI, sage ich jetzt mal, die unglaublich spannend ist, weil ich natürlich versuche, wenn ich jetzt dem Arzt 1 Million Patienten gebe, dann wird das sehr lange dauern, bis er gewisse Patterns identifiziert hat. Vielleicht würde er sie nie finden. Und das ist aber etwas, was KI sehr viel besser macht, weil natürlich die, die Datenverarbeitung eine ganz andere, die Dimension der Datenverarbeitung, was so eine KI machen kann, ein Computer machen kann, ganz andere ist als so ein menschliches Gehirn.
Also sehr interessant. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Richtig, richtig cool. So, jetzt hören unser Podcast vor allem auch Schüler, Leute, die vielleicht ihr Abitur gerade gemacht haben oder kurz davor stehen. Was ist dein Tipp für eine Karriere im KI-Bereich, vor allem auch für junge Frauen?
Erstens, also weil du das gerade sagst mit jungen Frauen, also ich wäre heute nicht in meiner Position, wenn ich auf die Tipps und Ratschläge von anderen gehört hätte, weil die haben meine Karriere in ganz anderen Bereichen gesehen, auf jeden Fall nicht in der Programmierung, ja, also klassisch, Stereotype-mäßig.
Wie war das eigentlich? Also wir sind ja auch genau, also meine Mitschülerin, die hier mit im Raum sitzt und ich, wir sind ja auch junge Frauen, die, Monika hat jetzt ihr Abitur geschrieben und ich bin nächstes Jahr dran. Wie war das für dich? War das leicht, sich durchzusetzen? Hattest du viel Gegenwind?
Viel Gegenwind.
Musstest du kämpfen?
Ja, wir müssen auch mal kämpfen. Und zwar nicht nur im Berufsalltag, wenn man mit Themen zu kämpfen hat, wie da kommt ein netter Kollege und setzt sich zu dir und sagt, was? Also, du kannst sogar programmieren? So, wo ich mir denke, das hätte er zu einem Kollegen, zu einem männlichen Kollegen nie gesagt.
Das nicht gesagt.
Ja. Aber auch bis hin zu einer Skepsis innerhalb meiner eigenen Familie, wo ich ja gemeint habe, IT-Background in der Familie, ich bin die einzige Tochter, habe 2 ältere Brüder, na, also schon. Und bin auch noch die Jüngste, ja, also schon sehr männlich dominierte Familie auch, sage ich jetzt mal so. Und da hat man mich eher so, ja, machst du mal Eventmanagerin und so, ne?
Also, Marketing.
Genau, richtig. Ne? Also das kannst du doch sicher gut, du kannst gut reden, du kannst Leute gut überzeugen. Aber ja, ich mag aber gerne Daten analysieren, ja, das macht mir einfach viel mehr Spaß. Und das sind ja immerhin Leute, von denen ich weiß, dass sie mich lieben und nur das Beste für mich möchten, ja. Und das ist aber natürlich schwierig, da auch einfach zu sagen so, nee Leute, also ich, es ist schön, dass ihr so viel Berufserfahrung habt und jetzt eine ganz andere Meinung habt. Aber sich da dagegen durchzusetzen, ist was ganz was Schwieriges. Und ich muss ehrlicherweise sagen, heutzutage bin ich froh, im Pharmaunternehmen zu arbeiten, in einem gesundheitsnahen, oder ja, im Gesundheitsbereich, weil dort einfach generell mehr Frauen auch sind. Dadurch ist so ein starker Gegenwind gar nicht so da, wie es vielleicht noch in anderen Industrien ist. Also es ist heute für mich leichter, es ist nicht mehr so schwierig wie früher, aber es ist jetzt sehr Industrie, aus sozusagen in welcher Industrie ich arbeite.
Total.
Aber es hat auch sehr viel mit Selbstvertrauen zu tun. Also ich habe sehr lang sozusagen, es hat bei mir einfach, ich habe gemerkt, wie lang es gedauert hat, bis ich ein Selbstbewusstsein hatte, das mich auch die ganzen Sachen gar nicht mehr hören lässt. Aber am Anfang war das ein großer Struggle, in dem ich immer wieder gefühlt viel mehr beweisen musste als männliche Kollegen, dass ich das wirklich auch alleine möchte. Gar nicht so sehr, ob ich es kann, sondern alleine, dass es wirklich das ist, was ich möchte. Und insofern kann ich nur jeden und jede in dem Fall ganz besonders dazu ermutigen, ey, wenn das das ist, worauf du Lust hast, dann mach das ganz unbedingt und lass dich von den Zweiflern auf gar keinen Fall beeinflussen, weil das, was du machen möchtest, das weißt nur du alleine. Und ich denke, was auf jeden Fall gut ist, egal eigentlich fast schon, welche Karriere man einschlägt, aber probiert euch aus mit Programmieren. Ja, es ist alles, oft versucht uns die Welt und die Gesellschaft irgendwie zu sagen, was irgendwie kompliziert und nicht kompliziert ist. Und ich finde, am Ende kann man die Sachen auch immer, also am Ende, wenn man sich damit auseinandersetzt, kann man sich sehr viele Sachen sehr gut beibringen und kann man sehr viele Sachen lernen, wenn man das möchte. Und das zählt auch für den Bereich KI. Das ist das, was ich vorher meinte, auch Leuten die Angst vor der KI zu nehmen. Lass nicht zu, dass irgendjemand dir sagt, boah, das mit dem Programmieren ist aber super schwierig, ja, und jetzt hast du noch gar keinen Background. Ja, ob du das schaffen wirst, ja, also Quatsch, natürlich wirst du das schaffen. Weil wenn das das ist, was du möchtest, dann wirst du das auf jeden Fall können.
Richtig inspirierend, richtig, richtig inspirierend. Und an dieser Stelle muss ich auch sagen, danke, dass du gekämpft hast, weil zu dir schauen wir jetzt hoch, die neuen Generationen, die Leute, die vielleicht vor einer Karriere im Tech-Bereich stehen. Also sehr, sehr cool. Einfach machen.
Einfach, tu das. Einfach machen und unbedingt, ich würde schon ein bisschen programmieren. Also so ein paar Programmierkurse, ganz egal, ob du jetzt IT studieren willst oder nicht. Aber setz dich mal damit auseinander, mit dieser Art des Schreibens, auch wenn heutzutage dann viel auch schon in Richtung Vibe-Coding und Low-Code, No-Code-Plattformen geht, aber einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie so eine Zeile Code aussieht und was sie bewirkt, bringt einfach auch das, dass man keinen falschen Respekt vor Programmierung hat, sondern dass man sieht, ach so, ist ja gar nicht so kompliziert.
Es ist gar nicht so weit weg, genau, wie man manchmal denkt.
Ja, ja.
Vielen lieben Dank. Das war wirklich eine richtig, richtig tolle Podcast-Folge. Richtig inspirierend. Ich sehe Monika ganze Zeit nicken. Ich nicke hier die ganze Zeit. Und ich denke, die Zuhörer zu Hause vor allem auch. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Jo, oh, ich freue mich. Oh, das war eine richtig tolle Podcast-Folge.
Das war so toll.
Das war so toll. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich bei der Aufnahme und konntet auf jeden Fall so viel Inspiration mitnehmen wie ich nach dieser Podcast-Folge. Ich bin mit so viel Energie rausgegangen und ich hoffe, diese Energie kam rüber und ihr konntet was mitnehmen. Wenn das so ist, würdet ihr uns unheimlich unterstützen, wenn ihr ein Like da lasst, uns abonniert auf allen Plattformen und vor allem auch auf Instagram, #iMakeAI, ihr findet uns überall. Lasst auch einen netten Kommentar da und eine gute Bewertung und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!